Ja, herzlich willkommen zur 34. Folge von unserem Podcast der Smartfabrik, dem Smartpod. Wie ihr hört, ich bin nicht Sebastian Gemlich, der ist noch in seinem wohlverdienten Urlaub, wo wir ganz viele Grüße hinschicken, sondern mein Name ist Maurice Maubach und heute mit dabei unser geschätzter Geschäftsführer Sebastian Strickling. Hi Seb!
Ich grüße dich. Schön auch mal deine Stimme hier zu hören, Hammer.
Ja, auch neu für mich hier in eurem Podcast-Format. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch auf das Thema, denn unser Thema ist heute Smartfabrik Goes Middle East. Unsere Vertriebsreise nach Dubai. Du und Basti, ihr wart also da. Erzählt doch mal, wie war euer Eindruck von, wann wart ihr da vor 2,5 Wochen?
2,5 Wochen sind wir da gewesen und gigantisch. Also um das in einem Wort zusammenzufassen, kann ich einfach nur das Wort gigantisch beschreiben. Was da gebaut wird, da hat sich so ein Bild bei mir festgefahren. Direkt vor unserem Hotel war eine Großbaustelle. 7 Tage die Woche, 12 Stunden, ging da irgendwie ein Presslufthammer. Also während wir hier auf Baugenehmigungen warten und über 4 Tage Woche diskutieren, da geht es einfach drunter und drüber und die machen weiter. Also diese Stadt schläft nicht. Das ist unfassbar, was wir da erlebt haben und ich bin wirklich sehr beeindruckt.
Ja, die haben auch vor allem Megaprojekte, also man kriegt das ja immer aus den Pressen mit, aus den Medien. Die Projekte, die da gebaut werden, das ist ja schon wirklich gigantisch und ein Unterschied zu uns, würde ich jetzt
abgefahren.
Einfach mal sagen.
Also das sind halt, da kommen wir ja gleich nochmal zu im Laufe des Podcasts, aber es gibt halt zig Riesenprojekte, ne? Also da redet man nicht über irgendwelche Einfamilienhäuser oder Villen, da geht es halt immer um riesige Hochhäuser, die dann Hotelkomplexe oder sozusagen Wohnanlagen werden. Und ich sag mal, da gibt's halt diverse Entwicklungen. Das eine ist zum Beispiel, dass die Idee ist, dass du alles in einem Haus abgefangen hast. Also von Pool, Kinderbetreuung, aber auch Clubs, Bars, Restaurants, Friseursalons, dass du gar nicht mehr deine Immobilie verlassen musst. Dass es quasi alles in einem riesigen Gebäudekomplex unter einem Dach ist. Und von dieser Art von Projekten entstehen halt Hunderte zeitgleich. Ja, und da fragst du dich, wo kommen die ganzen Leute her? Aber die kommen von der ganzen Welt.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, man kriegt das natürlich auch mit, ne? Viele möchten eben nach Dubai ihr Lebensmittelpunkt etablieren dort. Demnach ist wahrscheinlich auch die Nachfrage dort gigantisch hoch.
Riesig, weil ich sag mal, die sind recht neutral, was ihre politische Einstellung angeht. Mhm. Das führt halt dazu, dass aus allen Ländern die Leute herkommen, ne? Also sowohl aus den Staaten, aus Europa, aber auch aus Russland, aus China. Ne? Und das sind sicherlich Länder, also wie die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch andere Länder in dieser Region, die mit dieser Haltung profitieren in den aktuellen Zeiten. Weil einfach alle da hinkommen und Geschäfte machen. Ja. Und zwar auch miteinander. Das ist ja auch das Verrückte.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also ich bin immer wieder fasziniert von den Megabauten, die da eben entstehen und auch einfach interessant zu sehen, euch oder uns jetzt einfach auch in diesem Punkt mal, in diesem Kosmos zu erleben. Wie war denn dein Gesamteindruck von der Reise? Also worum ging es denn in dieser Reise bei euch?
Also es ging darum, dass wir das Ganze als Vertriebsreise geplant haben. Wir wollten im Zuge dessen Leute aus der Baubranche treffen, also vor allem so wie hier auch Projektentwickler, Bauträger, Architekten, Innendesigner, Lichtplaner. Und ich habe da riesig Glück gehabt, weil über meine Mutter kenne ich da indirekt jemanden, der da in der Ecke sozusagen Makler ist und diese Luxusimmobilien schon seit über 3 Jahrzehnten da vermakelt. Also der war schon da, wo die ersten Hochhäuser gerade entstanden sind. Und der kennt sie natürlich alle. Ne? Also der heißt Shiva und war wirklich super. Ich kannte den gar nicht. Ne? Wir sind dann indirekt durch meine Mutter, also der Freund von meiner Mutter, also über 3 Ecken. Und als ich privat mal in Dubai war, habe ich mich mit dem getroffen, habe das Thema und das Konzept der Smartfabrik vorgestellt. Und er sagte, ey, mega Thema. Ich organisiere euch hier mal so eine Woche, eine Vertriebsreise mit Terminen. Kommt hier hin und seid mein Gast und ich führe euch hier mal so durch diverse Connections durch, die ich hier habe. Und der war wirklich mega. Also ich habe sowas noch nie kennengelernt. Der hat uns morgens abgeholt, der hat uns die Termine begleitet. Und dadurch haben wir halt wirklich super, super spannende Termine gehabt, dank dem lieben Shiva.
Das ist ja Wahnsinn. Also mit dem Shiva wurde die Dubai-Reise doch sehr exklusiv, kann man da
ja, morgens, der stand unten, ne, in seinem Van, hat uns abgeholt, hat uns hingefahren. Also er kannte mich ja gar nicht, dass jemand auch so etwas für Fremde tut. Also ich war sehr berührt davon im Positiven, was er alles für uns gemacht hat. Ne? Also da weiß ich gar nicht, wie ich ihm da im Nachgang danken soll, aber dank ihm war das halt eine super spannende Reise. Ja, wo wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen, wen wir da alles so kennengelernt haben.
Ja, das ist interessant. Ich bin auch mal gespannt, was du da erzählst, wen ihr da so kennengelernt habt. Für mich ist aber jetzt auch erstmal die Frage, ich meine, jetzt habt ihr den voluminösen Shiba dort kennengelernt und dann ist es halt natürlich auch klar, geht es hier um Business, ist das vielleicht auch ein bisschen, ja, wollt ihr da private Aktivität oder hattet ihr auch Privatzeit, um generell dort ein bisschen was mitzunehmen von der Kultur, von dem Land generell?
Klar, also ich war selber privat schon mal da und sowas wie eine Wüstentour und das Burj Khalifa und so solche Sachen und das habe ich kann nicht überall einen Haken hintermachen. Es war auch klimatisch schwierig, das Land von außen zumindest zu genießen. Wir hatten 38, 39 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Du hältst dich eigentlich nur drinnen auf, also auch abgefahren, ne? Hotel, Uber, Taxi und dann irgendwie zum Kunden oder eine Shopping Mall. Du bist halt ständig in klimatisierten, künstlicher Umgebung. Das ist auch irgendwie total strange. Aber wir haben natürlich auch Zeit gehabt, privat Spaß zu haben. Wir waren lecker essen. Wir haben diverse Clubs mal besucht. Das ist ja auch so, dass du da trotz arabischem Land eine gewisse Offenheit hast, auch was Clubbing, Alkohol und sowas angeht. Mhm. Und da sind wir auch mal diverse Male eingetaucht und haben uns das mal angesehen. Also wir hatten auch durchaus Spaß und Zeit, uns auch um unsere Privatvergnügen da mal zu kümmern. Ne? Das war natürlich auch klar. Also vor allem dann in den Abendstunden.
Ne? Ja, das klingt natürlich gut und ich glaube, das sollte auch sein. Am Ende des Tages, auch wenn man so eine Geschäftsreise macht, es ist natürlich super spannend, dort auch für das Business da zu sein, aber auch einfach mal die Kultur dort kennenzulernen, das Land selber. Und du sagst es selber, klimatische Verhältnisse, wie wir in Deutschland, die sie gar nicht haben oder auch kennen.
Es war nicht geplant, dass da irgendwann mal Menschen leben, sage ich mal. Das hat der Mensch einfach so geschaffen.
Genau. Ja, und jetzt
inklusive Skifahren, ne? Das ist ja auch total abgefahren.
Ja, also es ist Wahnsinn, was da entsteht und was da passiert. Aber mich brennt es jetzt zu wissen, wen habt ihr denn da so getroffen? Ne? Ihr hattet den Shiba, wie du schon gesagt hattest, der euch dort doch exzellent herumgeführt hat. Wer war da euer Ansprechpartner? Mit wem saßt ihr dann am Ende am Tisch?
Also ich fokussiere das mal auf die ein, zwei wesentlichen Kontakte, die wir da geknüpft haben. Das eine ist, wir haben den ehemaligen Geschäftsführer von EMAR kennengelernt. Das EMAR ist der größte Projektentwickler, staatliche Projektentwickler, der unter anderem das Burj Khalifa gebaut hat.
Wow,
und der damalige CEO von EMAR, der das Burj Khalifa gebaut, geplant hat, der hauptverantwortlich war, der hat sich vor ein paar Jahren mit einem ehemaligen Mitarbeiter von ihm selbstständig gemacht und die haben ein riesiges Architekturbüro gegründet. Mhm. Das ist die Firma Ayana, sitzen auch mitten in Dubai. Die planen sozusagen Großimmobilien, aber auch Villenprojekte und die haben darüber hinaus noch ein paar Gesellschaften, wo die in baunahe Firmen investieren. Also die haben zum Beispiel eine Firma, die sich mit Innendesign beschäftigt, mit Beleuchtungstechnik etc. Und die waren in der Tat sehr interessiert, das ganze Thema mit uns gemeinsam anzugehen, weil die natürlich auch einen riesigen Bedarf da in der Region sehen. Das ist sicherlich der spannendste Kontakt, den wir da kennengelernt haben. Mhm. Wir haben aber auch andere Projektentwickler kennengelernt. Wir haben auch gelernt, dass die Projektentwickler häufig auch das Ganze über eine Beratungsfirma abwickeln, ne, wer nachher für welches Gewerk sozusagen gesetzt wird. Das heißt, die definieren eine Anforderung von einem Bauprojekt und sagen einer Beratungsfirma, das sind 5 Firmen für Elektrik, das sind 5 Firmen für Rohbau etc. Und lassen quasi eine Beratungsfirma so einen Pitch machen und zu gucken, welche von den genannten Firmen passt am besten zu diesem Bauvorhaben. Und über so einen Projektentwickler sind wir dann wiederum an so eine Beratungsfirma rangekommen und haben uns da mal vorgestellt. Wir haben uns da auch bei einer Firma vorgestellt, die sich rund um das Thema Beleuchtung kümmert, ne? Also die sozusagen Lichtplanung machen, Lampen verkaufen. Und das waren jetzt mal so im Wesentlichen, zumindest inhaltlich, wir sollen jetzt auch nicht zu viele Namen nennen, wurden wir zumindest drum gebeten, Ayana ist vollkommen okay, waren das jetzt mal so ein paar Punkte, wo wir vorstellig geworden sind und die Erkenntnis, um das vielleicht auch schon mal vorwegzunehmen, war, das Ernüchternde war, dass das meiste, was du da siehst, also 80-90% sind wirklich Short-Term-Investments, da interessiert einen nicht, mit der Story, mit der wir kommen, deutsche Qualität, Langlebigkeit, 20 Jahre plus, sondern da sagen die, ey Jungs, hier geht's um Kohle bei diesen riesen Gigaprojekten, da ist ein Betrachtungshorizont von 3 bis 5 Jahren, da sind auch viele asiatische Firmen gesetzt, da wird's für euch schwierig reinzukommen. Aber das ist jetzt erstmal das Ernüchternde. Das Positive, was wir mitgenommen haben, ist, es gibt natürlich da auch diese Villenprojekte, die dann von privaten Bauherren getrieben werden, wo auch wie hier und da noch viel schlimmer, es wenig Leute gibt, die fachgerecht planen und umsetzen können. Das heißt, es gibt da einen Markt, genauso wie hier, aber es ist genauso wie hier ein Nischenmarkt, diese Luxusthematik. Mhm. Das heißt, auch da, weil ich dachte, Luxus ist in Dubai alles und das war so das Ernüchternde, nein, es ist nicht. Es geht da wirklich auch wirklich sehr um Preis, ne? Vor allem in diesen Großprojekten, auch da ist es, wie gesagt, eine Nische, diese Luxusthemen. Aber diese Nische hat auch einen Bedarf, der nicht gedeckt wird, nämlich fachkundiges Personal zu finden, die das Ganze planen und umsetzen von der elektrotechnischen Seite.
Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn man das schon direkt hört, also für mich war ganz klar auch immer Dubai, das ist Luxus pur für mich. So kenne ich das, so sehe ich das Land. Und wenn du jetzt hier erzählst, dass es irgendwie eine Nische in diesem Markt ist, das war mir schon irgendwie bewusst. Dennoch finde ich es sehr interessant, dass das einfach, dass in Dubai doch die, doch eher die Margen vielleicht was kleiner
ausfallen. Du darfst im wahrsten Sinne des Wortes nicht immer hinter die Fassade gucken. Ne? Ja. Also alleine berufsgetrieben haben wir natürlich dann uns mal in unserem Hotel die kein X-Taster angeguckt, die übrigens auch da verbaut waren. Ne? Wenn man da mal so ein bisschen dran rumgedrückt hat, sind die schon abgefallen. Die Kontakte ja, waren auch nicht immer so perfekt. Also das ist ja alles schon, sage ich jetzt mal, schon so auf Low Budget letzten Endes hinter der Fassade gebaut. Mhm. Jedenfalls ein Großteil davon. Ne? Und das war zumindest eine Erkenntnis, die war uns von Anfang an nicht so bewusst.
Mhm. Nee, das kann ich natürlich verstehen und ich finde es natürlich auch schade, also auch wir stehen ja mit unserer Marke auch eben für qualitativ hochwertigen Verbauung oder Planung, Konzeption und dass es halt in Dubai eben doch ein bisschen dann anders läuft, ja gut, es ist eine Erkenntnis, die man gewinnt, würde ich
sagen. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht so ernüchternd, weil 5-10% ist immer noch gigantisch vom gesamten Volumen, was du da hast, wo es auch keine Leute gibt, die es vernünftig umsetzen. Also das war die klare Message, dass es da einen Markt gibt. Aber der Markt ist halt anders, als wir gedacht haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil diese Großprojekte, muss man ja auch fairerweise sagen, wir haben jetzt hier noch kein Hotel mit ein paar tausend Zimmereinheiten gemacht und geplant. Das heißt, wenn man einen neuen Markt erschließt, macht es natürlich auch absolut Sinn, erstmal mit etwas zu starten, wo man irgendwie sich mit auskennt. Das heißt, mir ist viel lieber, wir starten da mit ein paar Villenprojekten. Das ist für uns ja quasi
Neuland,
täglich Brot, unsere Villen. Da fühle ich mich deutlich wohler mit, als wenn wir jetzt mit einer Hotelanlage oder mit einem Mehrfamilienhaus mit 5000 Wohneinheiten starten.
Auf jeden Fall. Das natürlich. Es ist halt auch einfach, es ist einfach erstmal schwierig. Generell, wenn man dann auch mal nach Dubai geht, die Projekte, die dort entstehen, auch irgendwie zu hinterfragen bzw. zu kopieren. Also das macht ja keinen Sinn bei uns. Ich glaube, es ist gut, wenn man da erstmal locker reingeht und erstmal mit so einem Villenprojekt, wie du sagst, startet. Jetzt ist aber generell auch mal, ist es so, ich weiß jetzt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Sepp, wie viele Villen oder wie viele Projekte kann man denn da so, kann man da eine Zahl nennen, die viel da so geplant wird oder gebaut wird, damit man sich das mal so ein bisschen vor Augen führen kann?
Schwierig. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch eine Studie zugeschickt bekommen, wo so das ganze Potenzial nochmal erläutert wird. Fairerweise habe ich noch nicht reingeguckt. Das werde ich mir die nächsten Tage mal ansehen. Aber wenn ich sage, wir reden da über tausende Projekte, dann ist das sicherlich nicht untertrieben. Ja. Also Stichwort die neue Palme, die gerade erschlossen wurde, die ist jetzt fertig gebaut. Da steht aber noch keine Immobilie drauf.
Ja.
Und von dieser Art von, hier wird Sand freigelegt, der zur Bebauung freigegeben wird. Von dieser Art von Projekten, so nenne ich sie jetzt mal, entstehen parallel Hunderte. Die wollen das ganze Stadtzentrum nochmal, was gerade ja so rund ums Burj Khalifa ist, wenn man das so wie ein Stadtzentrum nennen kann, wollen sie auch wieder an eine andere Stelle verlegen, was nochmal zigmal größer werden soll. Es wird ein neuer Flughafen gebaut, weil der aktuelle Flughafen einfach nicht erweiterbar ist und weil ja der Bedarf und das Wachstum einfach so gigantisch ist, dass die aus allen Nähten platzen. Also da entstehen parallel gerade so viele neue Projekte, wo wieder zig neue Immobilien entstehen, dass, wie gesagt, wenn ich sage, Tausende pro Jahr an Potenzial sicherlich nicht untertrieben ist.
Das ist ja der Wahnsinn. Also
nicht übertrieben.
Ja, also das ist wirklich Wahnsinn, wie viel dann doch da entsteht aktuell. Ich kenne das Projekt in Dubai, da hatten sie versucht, auch mit diesem Sand aufschütten, einmal die komplette Erdkugel quasi mit so kleinen Inseln zu...
Das gibt es immer noch, das war leider ein Flop. Ja. Ja. Also da gibt es, glaube ich, ein Gebäude, was da drauf steht. Aber weil das zu abgeschnitten vom Rest vom Dubai ist, das heißt, du musst ja mit dem Boot rüberfahren und das ist nicht mit dem Festland verbunden, hat sich das leider nicht so etabliert, wie die gehofft haben. Ne? Also da gibt es wenig Investoren, die da bereit waren zu investieren. Ich glaube, da steht ein einsames Hotel auf dieser Weltkugel.
Ja, schade. Das ist traurig. Vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann, ne? Wenn Dubai sich da erweitert. Jetzt ist es ja so, du hast ja jetzt erzählt, viele Projekte, die da auch einfach anstehen, Megabauten und so weiter. Jetzt ist es ja so, mit einer unserer Kernkompetenz ist ja das Smart Home. Wie ist denn da der Bedarf in Dubai? Siehst du da großen Bedarf in Dubai? Haben die da Lust drauf? Kennen die Smart Home oder ist denen das schon ein großer Begriff in dem Bereich?
Also ich sag mal, in den Luxusimmobilien, auch in den Hotels, die so 5 Sterne sind, da ist das durchaus etabliert. Ne? Mhm. Wie ich eben schon gesagt habe, mehr schlecht als recht. In den Standardprojekten ist das gerade ein Thema, was auch so wie hier immer mehr kommt, aber noch nicht vollkommen etabliert sind. Also wir haben zum Beispiel bei dem einen Projektentwickler, den wir getroffen haben, der hat uns die Vertriebsunterlagen gezeigt für das Projekt und sagte uns, da ist jetzt das erste Mal auch so eine Rubrik Smart Home. Da war dann aber irgendwie so ein Stockbild, ne, wo die noch gar nicht genau wussten, was verstehen wir überhaupt unter Smart Home. Also ich würde mal sagen, von der Etabliertheit auf dem Markt, ähnliche Situation wie hier, so im Luxussegment durchaus schon angekommen, so aber in der breiten Masse etwas, was gerade erst so entsteht und was sich die Leute irgendwie auf die Fahne schreiben, aber noch gar nicht genau so wissen, wie sie das entsprechend auch umsetzen wollen.
Ja, das ist ja auch sehr interessant. Also ich hatte zumindest auch immer gesagt, dass Dubai ein bisschen schon weiter ist, vielleicht auch als Europa in dem Bereich, weil sie ja schon auch meines Erachtens immer ein bisschen auf diesen Luxusschienen sind. Ist interessant, dass du halt auch dann einfach die Erkenntnis siehst. Ja, das gibt's zwar, aber mehr schlecht als recht, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass, oder meine Einschätzung wäre ja dann schon, hey, da ist dann trotzdem Bedarf auch nach qualitativer Lösung.
Wie gesagt, ne, in den bauherrengetriebenen Projekten, Villenprojekten sicherlich. Und die großen Immobilien, musst du wissen, das sind ja riesige Investoren, die dahinter stecken, irgendwelche Fonds. Den brauchst du nicht kommen mit 20, 30 Jahren Haltwertzeit, das interessiert die nicht. Das sind Kapitalanlagen und da geht es halt um 3 bis 5 Jahre. Das kann ich erstmal auch grundsätzlich verstehen vom Ansatz. Und dann müssen wir uns einfach nachrichten. Wir können da ja nicht einfach reinpreschen und sagen, hier, das müsst ihr jetzt aber nehmen, ihr müsst das Dreifache zahlen, das interessiert da keinen. Sondern du musst natürlich gucken, wo ist dein Markt. Und das sind dann eher so die einzelnen Villenprojekte, die halt von privaten Bauherren getrieben werden.
Ja.
Nicht ausgeführt, das ist durchaus so, dass da auch Entwickler oder Architekturbüros hinterstehen, die dann im großen Stil hunderte Villen erschließen. Aber da ist der Käufer kein Fonds und kein Investor, sondern ein privater Bauherr oder einzelne private Bauherren. Und die wollen natürlich schon, dass sie da auch Qualität bekommen.
Ja, okay. Ja. Ja, jetzt ist es halt so, ne? Ich meine, jetzt habt ihr die Dubai-Reise gemacht, ne? Mit der Hoffnung natürlich auch auf Aufträge eventuell, um sich den Markt mal anzugucken. Jetzt ist es so, der Markt ergibt, hey, das ist was für uns, da möchten wir rein. Wie geht ihr das Ganze an? Wie gehen wir das Ganze an? Machen wir das alles von Deutschland aus? Möchtet ihr das in Zusammenarbeit mit Unternehmen dort machen? Wie passiert da die Kommunikation?
Also ich sag mal, grundsätzlich beschäftige ich mich ja immer nur mit Herausforderungen, wenn sie dann auch konkret werden. Natürlich habe ich irgendwie einen groben Plan im Kopf, wie das Ganze vorgehen soll. Also erstmal, was haben wir mitgenommen von dieser Reise? Wir haben intensive Gespräche mitgenommen, vor allem, wie gesagt, mit Ayana, die an einem Joint Venture interessiert sind. Wir haben natürlich jetzt, es ist anders als die deutsche Mentalität, ne, da wird jetzt nicht direkt nächste Woche ein Vertrag geschickt, sondern ne, die Kommunikation ist etwas
lockerer,
holprig, sage ich jetzt mal.
Ja.
Genau, man muss dann auch mal 1-2 Wochen auf eine Antwort warten, da muss ich mich dran gewöhnen. Ne.
Ja.
Du weißt ja, der Basti und ich, wir sind sehr ungeduldig und da ist es jetzt erstmal Geduld wahren, aber es ist ganz klares Interesse bekundet worden und wir arbeiten uns langsam vor. Die Message, die wir bekommen haben, ist, wenn man da sozusagen sich etablieren möchte auf dem Markt, muss man vor Ort sein. Also es ist quasi ein Ausschlusskriterium, wenn man sagt, ich sitze irgendwo in Deutschland oder sonst was. Da kann man vielleicht mal bei einem einzelnen privaten Bauherrn was machen, so wie wir das in Saudi-Arabien auch gemacht haben. Aber wenn man mit den großen Geschäften machen möchte, also mit den Projektentwicklern, mit den Architekten, musst du eine Dependance vor Ort haben. Und die grobe Idee, die wir haben, ist da, wenn es dann konkret wird und wir auch wirklich über skalierbare Anzahl von Projekten sprechen, dass wir da eine kleine Dependance aufmachen, wo wir eine eigene Niederlassung aufbauen, wo wir die Leute schulen, wo wir natürlich auch einen Transfer haben, wo Basti und ich in der ersten Zeit viel da sein werden, um das Ganze kaufmännisch und technisch aufzubauen, wo dann aber mittel- bis langfristig eigenständig ein Team existiert, was das Ganze vor Ort betreuen kann. Das ist so der grobe Plan, den wir haben. Und so würden wir dann auch entsprechend vorgehen. Aber auch das, was wir jetzt mit Ayana besprochen haben, war erstmal, wir machen erstmal möglichst aus der Ferne ein gemeinsames Projekt, um uns kennenzulernen. Und wenn wir dann beide sagen, das ist gut gelaufen, dann gehen wir den nächsten Step und gucken, dass wir da ein kleines Büro aufmachen mit 1-2 Mitarbeitern. Wir fangen jetzt nicht an, und das ist gegen meine kaufmännische Mentalität, zu sagen, wir investieren da jetzt in Büromiete, wir machen einen Showroom, ich stelle 10 Leute ein, ich mache eine große Party und merke dann irgendwann, keiner kommt. Das ist ja so ein großer Fehler, den viele Firmengründer machen, meiner Meinung nach, die investieren erstmal ohne Ende und merken gar nicht, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. Wir machen es immer umgekehrt. Wir gucken jetzt erstmal, gibt es Projekte? Wir machen auch erstmal ein Projekt. Im Zweifel ist dann halt mal einer von uns mehrere Monate vor Ort, um Erfahrungen zu sammeln auf beiden Seiten. Und wenn wir dann sagen, es ist gut gelaufen, dann gehen wir den Next Step.
Ja.
Also immer Schritt für Schritt, ganz entspannt. Ist ja nicht so, dass uns hier langweilig wird, aber es fühlt sich für uns richtig an, die Fühler in diese Richtung auszustrecken, weil die wirtschaftliche Situation hier, ohne jetzt politisch zu werden, ist natürlich sicherlich unsicherer für die nächsten 10 Jahre, als das in solchen Ländern ist. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Deswegen fühlt sich das für uns richtig an, in irgendeiner Form dabei zu sein. Ja? Ja. Und das ist quasi etwas, was wir damit machen, ohne dass wir das jetzt vehement pushen, ne? Aber zumindest mit immer wieder Kontakt aufbauen und gucken, was sich ergibt. Das ist quasi so die Strategie, die wir da jetzt erstmal verfolgen.
Ja, also die Strategie Step by Step, sich abtasten,
Step
sich kennenlernen.
Step by Step,
genau. By Step. Das ist ganz gut, ja. Ja, sehr schön. Genau, jetzt ist es so, du sagst, du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, ne, also ohne politisch zu werden, aber hier in Deutschland vielleicht der Markt ist ein bisschen anders als in Dubai. Lass uns doch einfach mal generell die Märkte vergleichen, Sepp. Wie ist da deine Meinung? Vergleich doch gerne mal die Märkte. Wo sind Unterschiede? Vielleicht wo sind Gemeinsamkeiten?
Also ich denke mal, der größte Unterschied ist die Geschwindigkeit. Das liegt natürlich daran, dass man da keine Demokratie hat. Das heißt, da wird entschieden und morgen rollen hunderte Bagger. Und das liegt natürlich auch an der Mentalität der Leute, die da arbeiten. Wir haben hier, das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, aufgrund des Wohlstands natürlich Leute, die sehr viel Wert auch auf ihr Privatleben legen und natürlich sehr freizeitorientiert sind. Das erlebe ich als Arbeitgeber leider tagtäglich. Und da herrscht eine andere Arbeitsmoral. Also wir sind da in so einem Büro gewesen, wo die Leute wirklich, ich will fast sagen, zusammengefercht in einem Büro mit hunderten Leuten saßen, wo ihr euch ja hier manchmal schon beschwert, wo ich sage, ey, das ist Luxus, ihr habt bis zum nächsten Schreibtisch 6 Meter, die können sich gerade mal umdrehen und dann kommt schon der nächste Kollege. Und die geben da einfach Vollgas. Also die haben da auch eine 5-Tage-Woche und 40 Stunden, die haben sich schon sehr am Westen angelehnt. Aber die geben halt Knallgas in dem Moment, wo sie da sind. Und die Arbeiter, die dann meistens aus Pakistan und anderen Ländern kommen, da gelten natürlich dann leider immer noch andere Regeln. Dadurch kriegen die einfach eine ganz andere Geschwindigkeit an den Tag. Das heißt, der große Unterschied ist sowas wie Baugenehmigung und sonst was. Das gibt's da alles in dieser Form nicht. Es ist eine rasante Geschwindigkeit. Es tummelt sich ohne Ende die ganze Welt da aus Investorensicht. Das heißt, Kapital ist ohne Ende da. Sicherlich auch noch ein großer Unterschied zu hier, vor allem in der aktuellen Situation. Energie ist natürlich extrem günstig. Das heißt, da kommen sie alle und sind auch alle gewollt, in diese Länder reinzugehen. Und von daher haben wir halt wirklich gigantische Unterschiede. Und ohne Deutschland natürlich schlecht reden zu wollen oder Europa, wir haben hier natürlich auf unserem Markt das etablierte Know-how. Wir haben hier sicherlich andere Bedingungen, auch Klimabedingungen, die es deutlich lebenswerter hier machen. Ja. Aber es ist natürlich schon etwas, gerade in den aktuellen Zeiten müssen wir natürlich aufpassen, dass solche Entwicklungen nicht dazu führen, dass wir in irgendeiner Form, so wie wir das bisher gemacht haben, ein Auslaufmodell werden. Mhm. Das heißt, der größte Unterschied ist in der Tat die Geschwindigkeit und die Arbeitseinstellung. Mhm.
Ja? Ich glaube, da stellt sich auch Deutschland ein bisschen selber das Bein, vielleicht auch Europa, durch die Bürokratie einfach. Ja, es ist viel, du sagst es, in Dubai, es braucht keine Baugenehmigung, so wie ich das richtig verstanden habe. Und in Deutschland laufen wir von
Genehmigung
zu Genehmigung. Ne?
Sorry, wenn ich dich unterbreche. Wir machen sehr viele PV-Anlagen ja hier gerade in Deutschland. Und wir merken immer wieder, oder wir machen jetzt auch für Doniden, für die Blockkraftwerke, machen wir die Verteilerschränke. Da brauchen wir dann vom Netzbetreiber Genehmigungen. Da warten wir teilweise Wochen bis Monate drauf. Nur, dass die sagen, passt, ist okay so. Das sind einfach so einzelne Beispiele. Das ist in solchen Ländern undenkbar. Also da läuft, das war auch total faszinierend für mich, die sagten zu mir, schickt mir keine E-Mail, hier läuft alles per WhatsApp. Also auch in der Business-Ebene. Ja. Die sagten, Sprachnachricht, zack, hauen die mal eben die Messages hin und her und treffen Entscheidungen, mal eben mit einer Sprachnachricht per WhatsApp.
Das ist undenkbar, würde ich sagen.
Ich will gar nicht immer per se sagen, da ist alles besser, weil das würde zu weit gehen. Mhm. Ich weiß durchaus viele Sachen, wie sie hier sind, zu schätzen. Aber es ist eine Entwicklung, die müssen wir uns zumindest ansehen und müssen spüren, was da los ist.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, würde ich einfach mal behaupten. Vorteilhaft, wenn es halt eine schnelle Kommunikation gibt und eben eine gewisse Geschwindigkeit einfach herrscht, um auch Projekte zu realisieren einfach.
Was auch noch ein wichtiger Hinweis ist, wenn man jetzt in solche Märkte reingeht, dann stellt man sich ja als Zuhörer jetzt vielleicht die Frage, wie funktioniert das denn mit Gründung und sowas? Mhm. Und da muss man auch sagen, dadurch, dass aus aller Welt Leute da sind, Dubai hat sich halt mit Absicht auch geöffnet und hat die Hürden super gering gemacht. Du brauchst auch keinen lokalen Paten, wenn du da gründest. Du kannst jetzt einfach als Deutscher, Sebastian Strickling, da hingehen und sagen, ich möchte morgen hier eine GmbH-ähnliche Struktur gründen. Mhm. Klar hast du da auch ein paar Ämter, zu denen du gehen musst, aber das läuft recht informell. und du hast innerhalb von wenigen Wochen hast du da gegründet.
Ja? Das ist Wahnsinn, halt auch.
Und das ist halt auch ein großer Vorteil, weil wir ja auch in Saudi-Arabien versuchen, irgendwie Kontakte aufzubauen. Da ist es natürlich, die möchten natürlich auch in die Richtung von Dubai gehen, werden sich sicherlich in den nächsten Jahren auch öffnen. Aber da ist natürlich so, aktuell brauchst du da noch einen lokalen Partner, um überhaupt Fuß zu fassen.
Ja? Ja.
Das heißt, als ausländischer Unternehmer oder Investor hast du fast gar keine Hürden, ganz im Gegenteil. Du hast ja ohne Ende Vorteile, auch steuerlicher Natur, die dich quasi locken, dahin zu gehen und zu investieren oder ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Ja, und in Saudi-Arabien hatten wir ja schon mal ein Projekt tatsächlich realisieren können. Und ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was aus Dubai wird, wenn es denn klappen sollte. Es ist halt generell die Frage, wie du schon sagtest, die Next Steps erstmal abwarten, mal schauen, sich kennenlernen, ein Projekt realisieren. Und ja, sollte es denn auch bei Dubai eben bleiben oder ist auch so passieren, gibt es denn da oder habt ihr noch weitere, also neben Dubai noch weitere Expansionsideen? Geht es Richtung Spanien vielleicht nochmal? Geht es Richtung Afrika nochmal?
Also ich sag mal, vom Prinzip sind wir ja hier in Deutschland noch in der Situation, dass wir noch gar nicht, dass uns noch gar nicht alle kennen. Da haben wir noch genug Hausaufgaben hier erstmal zu tun. Dieser Markt hat uns einfach nur fasziniert und wir glauben einfach, dass da gigantisches Potenzial schlummert und deswegen sehen wir Middle East erstmal als Ganzes, ob es jetzt Katar ist, Saudi-Arabien, ne, wobei diese Märkte doch auch sehr individuell sind und die Idee, ich bediene von Dubai alles, klappt jetzt auch nicht mehr so, weil Saudi-Arabien ja auch mit Neom was Großes aufbauen möchte, was dann aber auch zur Folge hat, dass die sagen, es darf nicht mehr alles über Dubai laufen, ne, das hat die letzten Jahre immer so geklappt, da ist das Geld da geblieben, die wollen natürlich auch, dass das Geld bei denen im Land bleibt, was ich auch komplett nachvollziehen kann, das heißt, Dubai ist vielleicht erstmal ein guter Ankerpunkt, um auch in die anderen Länder zu kommen im Middle East. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien betrachtest, musst du da dann auf Dauer auch eine eigene Dependance haben. Das ist ganz klar so gewollt. Also von daher, es gibt jetzt für uns keine konkreten Pläne jetzt. Wir wollen nächstes Jahr in die Schweiz oder nach Österreich oder sonst was. Es gibt jetzt erstmal den Plan Deutschland, lokal, Fühler Richtung Middle East ausstrecken, weil super spannend. Na, aber natürlich sind wir auch für alle anderen Märkte offen und wir haben ja auch riesiges Potenzial hier in unseren Nachbarländern. Und wir schauen uns, das ist eine Mischung aus strategisch überlegen, was sinnvoll ist, aber auch gucken, wie der Markt so auf uns reagiert. Und wenn wir dann die 10. Anfrage aus der Schweiz bekommen, dann macht es sicherlich Sinn, auch mal nachzudenken, ob wir nicht da auch ein bisschen mehr aktiv werden wollen.
Ja. Von Düsseldorf über Schweiz Richtung Dubai.
Nee, erstmal Richtung Dubai und dann Richtung Schweiz und dann wieder zurück.
Okay, das
da waren wir jetzt, bevor wir in der Schweiz waren, waren wir in Dubai.
Ach so. Ja, das ist ja auch ein Jet-Set-Leben, das ihr hier mitbringt. Aber das ist doch schön. Das ist auch schön für uns auch als Mitarbeiter, einfach euch zu sehen, dann vom einen Land zum anderen und coole Erfahrungen mitbringt. Auch immer sehr schön, wenn wir dann am Essenstisch sind und ihr davon erzählt, was da abgefahren ist, wie da passiert. Das ist Wahnsinn, also super interessant, auch für mich als Außenstehender.
Und ja, das sind halt so Geschichten, die vergisst du nicht.
Ja,
wenn du da in so einen Business-Club eingeladen wirst, wo nicht jeder reingehen darf, wo du jährliche Gebühren von 30.000, 40.000 Euro zahlst, wo du eingeladen wirst, dass du überhaupt Mitglied werden darfst und dann Gäste einladen darfst. Und dann saßen wir da und haben mit dem ehemaligen CEO von Emada gesessen. Also das sind halt mega, sag ich jetzt mal, Erfahrungen, die sich im Hirn festbrennen. Und das ist halt spannend. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, und mal ganz abgesehen davon, was sich daraus entwickeln kann, ist dann, das ist einfach spannend und das macht Spaß, dass man ja so einen Job haben darf, wo man so viele tolle Eindrücke gewinnt.
Ja, super cool. Sebastian, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate, vielleicht dich nochmal in Dubai zu sehen. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, ich danke dir, dass du heute mit dabei wieder warst bei unserem Podcast.
Danke für die tolle Moderation.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich denke, du hast den Basti ehrenwürdig vertreten an dieser Stelle.
Dankeschön. Ich freue mich aber auch, wenn er wieder da ist und ich euch von außen betrachten kann.
Ich
freue mich
auch schon ganz toll.
Alles klar. Sebastian, vielen, vielen Dank. Und wir sagen euch ciao und bis bald.
Ciao, macht's gut. Bis denn.